zu Campers Fans, dem Podcast für alle, die ihren Camper selber ausbauen und damit auf Reisen gehen wollen. Hallo zusammen. Im Hintergrund werdet ihr möglicherweise ein wenig Geräusche hören. Und diese Geräusche stammen nicht aus meinem Tonstudio, nicht von der Nachbarschaft und nicht von der Baustelle, die gegenüber immer noch herrscht zu Hause, denn ich bin nicht zu Hause, ich bin auf Reisen. So, auf Reisen. Und das ist einer der Gründe, warum ich seit circa 2,5 Wochen keine neue Podcast-Folge veröffentlichen konnte oder veröffentlicht habe. Der andere Grund, ich musste mich mit den zwei Ks, nicht Kaiser und König, sondern Erbrechen und Durchfall auseinandersetzen. Auch ein Grund, warum ich hier nichts veröffentlichen konnte und nichts besprochen habe. Zwischenzeitlich hieß es dann für mich, jetzt müsste ich doch mal was tun, um ja bereit zu sein für die Reise. Und die Zeit hat mir natürlich auch gefehlt. Das heißt, ich habe dann die letzte mögliche Woche mich voll darauf konzentriert, den Bus reisefertig zu machen, den Vito. Und wer kennt das nicht? Man nimmt sich vor, was man sich jedes Jahr vornimmt, nicht in Stress zu geraten, also Vorreisestress, Vorurlaubsstress, sondern bereits lange vorher was zu tun. Und man plant sich so 2-3 Wochen vorher ein, wo man dann noch was macht. Ich habe das auch gemacht, habe gedacht, ja, da kann ich am Bus noch ein bisschen was machen. Schublade sollte noch rein, ein Küchenteil. Es sollten noch an die Wand Stoffe kommen, weil da ja noch nichts verkleidet ist, also nur die Dämmung zu sehen war, damit es wohnlicher wird. Dann wollte ich noch was am Strom machen. Das musste ich noch machen, lauter so Kleinigkeiten. Und letzten Endes war der Stress dann hinterher größer, weil ich circa 3-4 Tage flach gelegen war, nichts machen konnte, Arbeiten da liegen geblieben sind und ich dann nacharbeiten musste. Unter anderem auch was am Strom machen musste, aber dazu vielleicht jetzt später noch was. Fakt ist, es war einfach relativ anstrengend. Jetzt sitze ich hier in Frankreich. Sehr gute Frage, wo? Vorhin habe ich es noch gelesen. Auf einem Campingplatz, der ja recht schön gelegen ist in Burgund. Burgund. Und ja, da ist es jetzt 23.33 Uhr, bis ich das Setup fertig hatte, mich verbunden hatte mit meinen. Ja, mit dem, was nötig und notwendig ist, hat es dann ewig gedauert. Also wirklich ewig. Was daheim schon schwierig ist, ist hier noch schwieriger, weil du hast das Equipment von zu Hause nicht. Also mir fehlt jetzt das Mikro, ich muss mir da ein bisschen behelfen. Und möglicherweise hört er im Hintergrund auch das Wasserrauschen. Also ich habe hier in der Nähe so einen Fluss oder keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall viel Wasser und ich habe genau vor mir einen Pool. Der Campingplatz hat nämlich einen Pool. Und während ich da jetzt so gesprochen habe, habe ich schnell mal gesucht, wo ich jetzt genau bin. Und zwar, oder wie der Campingplatz heißt. Und zwar heißt der Campingplatz Hutopia, also wie der Hut und Topia, Arnay de Luc. Also ich kann weder Französisch noch kann ich es aussprechen oder sonst was. Also das ist mir da jetzt ein bisschen fremd. War noch nie in Frankreich und habe mich mit Französisch soweit bis auf den Urlaub jetzt hier noch nie beschäftigt. Naja, und während ich so weiter rede und dabei lese und so, ist mir aufgefallen, dass ich den Namen schon falsch gesagt habe. Dass ihr schon Fehlinformationen von mir bekommt, mit denen ihr was anfangen könnt, nämlich nichts. Also noch einmal, Utopia liegt in Arnay, ich buchstabiere mal Arnay, Le Duc, und neues Wort Duc mit D-U-C. Und es liegt in der Bourgogne. So, jetzt haben wir es richtig. Aber dazu vielleicht später mehr. ich erzähle euch jetzt einfach mal, warum ich vor der Abreise noch so Stress gehabt habe, weil ich mit einer Camper-Elektrik Probleme hatte, beziehungsweise dann noch was regeln musste. Und es war alles so kurz auf knapp und meine, ja, Elektrokenntnisse, die sind zwar nicht schlecht und ich kann auch damit arbeiten, weil letzten Endes weiß ich auch nicht alles oder ja, wo der Hase im Pfeffer begraben liegt oder sonst was. Da schleichen sich einfach Dinge ein, beziehungsweise Unsicherheiten, die ich dann in irgendeiner Form noch zu regeln habe. Fakt ist, oder Auslöser dessen, warum ich da was regeln musste. Wir haben unter anderem Medizin dabei, die immer gekühlt werden muss. Jetzt ist bei mir die Dometic Kühlbox ein sehr gutes Teil. Ich hatte auch davor schon eine, die war 20 Jahre alt, hat den Geist aufgegeben, beziehungsweise die funktioniert immer noch, um mal da eine Bresche zu schlagen für Dometic. Und das ist jetzt keine Werbung, mit der ich überhaupt Kohle verdiene. Aber die alte Dometic hat 20 Jahre gehalten, funktioniert immer noch, macht aber jetzt nur noch Eis, weil nämlich der Temperatursensor hinüber ist. Und den zu reparieren ist so ein Heidenaufwand, weil der so eingeschmolzen bzw. irgendwie eingebacken ist, da musst du Sachen rausschneiden. Nee, das habe ich nicht gemacht. Habe ich gedacht, lass es, vielleicht finde ich jemanden, der Gefriertruhe braucht. Dann habe ich mir neue gekauft. Also Fakt ist, bei der Hitze hat meine Batterie, also der Live PO Power Pack von Victron, ständig wegen zu hoher Temperatur den Geist aufgegeben, hat halt als abgeschalten aus Sicherheitsgründen. Dieses BMS, Battery Management System, schaltet dann unweigerlich ab. Da waren Temperaturen von 70 Grad drin. Ich konnte mir das nicht erklären. Es ist zwar heiß im Bus, aber warum wird dann die Batterie so heiß und warum habe ich dann keinen Strom mehr? Die Batterie wird ja versorgt über PV-Modul und auf Reisen auch über Landstrom, den ich dann nachts, wenn ich irgendwo am Campingplatz stehe, wieder anschließe. Also ich habe nie Probleme. Ich komme mit meinen 30 Ampere in diesem kleinen Powerbank echt super aus, ohne dass da mal was ausfällt, wenn ich das so mache, wenn ich also so reise. Selbst wenn ich immer Nacht ohne stehe, kühlt es immer noch meine Kühlbox, wenn sie den Strom bekommt. Wie gesagt, aufgrund der Hitze war am Tag dann manchmal die Kühlbox aus. Jetzt habe ich mir überlegt, was tue ich da? Habe da auch immer mit Amomod gesprochen, habe da mal ein bisschen konferiert, wollte da auch kaufen, aber die haben Urlaub, da hat man nichts bekommen in der Zeit. Es musste ja schnell gehen und kurzfristig. Und da wurde ich auf so einen Solarregler aufmerksam gemacht. Solarregler, der praktisch die Energieversorgung vom PV-Modul in die Batterie steuert, also auch temperaturabhängig steuert. Sprich, ich dachte mir, wenn ich das nehme, habe ich vielleicht ein Problem weniger, weil zu dieser Zeit ging der Strom direkt vom PV-Modul in mein Powerpack und wurde dort vom internen BMS geregelt. Und ich vermutete da das Problem. Fakt ist, dieser Solarregler, also dieses Teil auch von Victron, gibt auch noch laufend Energie ab am Tag zu den Verbrauchern, sodass ich mir dachte, wenn die Batterie mal ausfällt, dann ist noch Strom am Dach, dann kommt beim Verbraucher trotzdem was an. Also habe ich mir das Teil bestellt, eingebaut und siehe da, es funktioniert. Seitdem ist mir nichts mehr ausgefallen. Es kann sein, dass kein Strom aufgenommen wird vom Powerpack oder nur Minimalstrom, aber ich habe ständig Leistung für meine Verbraucher, die ja nicht viel sind. Mir war wichtig, dass das mit der Kühlbox passt und das passt. Die läuft also ständig und gut. Was habe ich also gemacht? Ich habe mal Laderegler, PV-Laderegler von Victron geholt. Wie heißt es wieder? Smart. Jetzt muss ich selber mal schauen, wie das Ding wieder heißt. Wie gesagt, es ist 23.30 Uhr, bin fix und alle, weil wir heute auch wieder viel unterwegs waren oder einiges unterwegs waren. Aber jetzt habe ich das Ganze, ich habe mir das ja auch mal aufgeschrieben, damit ich da wieder was erzählen kann. Also ich habe mir von Victron den Smart Solar MBPT 7515 geholt. Der ist ausreichend klein und groß für mein Solarpanel und ich könnte noch ein zweites Solarpanel oben aufschrauben. Der ist nämlich geeignet für Solaranlagen bis 220 Watt bei 12 Volt. Ich habe ja 12 Volt Stromkreis, ist ja der kleine Van und da habe ich das jetzt eingebaut. Wie gesagt, es funktioniert. Ich habe einen Anschluss für die PV, ich habe einen Ausgang zur Batterie und ich habe einen Ausgang zu den Verbrauchern. Jetzt war nur Folgendes wichtig. Wohin lasse ich den Strom fließen? Also der Gedanke war jetzt nicht in das BMS, weil dann steuern ja zwei Sachen auf einmal den Stromeingang, also die Abnahme des Stroms oben vom Dach. Also bin ich reingegangen über den Hochstromlastausgang. Also ich habe ja so ein für einen Mover zum Beispiel so einen Hochstromausgang, der kurze Zeit sehr hohe Ströme liefern kann, den ich ja nicht benutze, aber der auch als Ladeeingang genutzt werden kann. Ist dann nicht gesichert, du musst dann eine Sicherung vorschalten, das habe ich gemacht mit einer 20 Ampere Sicherung. Und da fließt jetzt der Strom vom Dach rein. Wird da auch aufgenommen, ist überhaupt kein Problem und geregelt wird das Ganze halt über diesen Solarladeregler. Der erkennt praktisch, wie viel Strom liegt an, was braucht der Powerpack, was kann reingehen und dementsprechend regelt er das. Also es kommt da nicht zu viel Strom an und nicht zu viel bedeutet für mich danach irgendwie wieder weniger Hitze. Also sei es drum, es funktioniert. Ich habe also da rein, liefere ich da meinen Strom vom Dach und über den Load bzw. ja, Verbraucherausgang an Solarladeregler, den ich dann über den Stromverteiler leite, also über den Plusverteiler, auch da anschließe, kommt dann auch Strom. Also es funktioniert, kann ich nur sagen. Worauf man aber achten muss, wenn man sich das Ding, und er ist echt nicht teuer, den gibt es so um die 60 Euro, glaube ich, bei Amazon. Ich muss da mal verlinken auf meiner Internetseite. Wenn man den dann anschließt, muss man halt darauf achten, eine gewisse Reihenfolge einzuhalten. Der erste Anschluss erfolgt von der Batterie an den Regler. Dabei erkennt nämlich der Regler die Spannung im System automatisch, also ob du 24, 48 oder 12 Volt hast. Erkennt er automatisch, das dauert ca. 10 Sekunden und die Spannung kann dann auch kontrolliert werden über das Victron Connect, über die App. Da kommt man nämlich dann auch gleich rein. Die 12-Volt-Verbraucher werden dann angeschlossen, danach, also noch nicht die PV-Anlage. Erst die Batterie in den Solarladeregler und dann den Solarladeregler an die 12-Volt-Verbraucher und dann die PV-Anlage an den Solarladeregler. Und dann hat man alles angeschlossen. Also nur so als Tipp. Und wie gesagt, das habe ich gemacht und nachdem das funktioniert hat, war ich dann ziemlich fix und fertig, weil das nämlich kurz auf knapp war. Ich war am Montag fertig und am Dienstag sind wir weggefahren. Ja, eigentlich war ich am Dienstag fertig mit der ganzen Sache. Aber das, wie gesagt, auch nur ja, am Rande. Ist halt das, was man dann noch macht, wenn man auf Reisen gehen will. Den nächsten Beitrag zur Camper Elektrik, den ich ja machen wollte, den werde ich eventuell nächste Woche machen, wenn wir da mal eine Woche fest wo sind. Wir fahren nämlich in die Pyrenäen. Dort wird dann die Sabine, also meine Freundin, an einer Veranstaltung teilnehmen, will ich jetzt nicht näher beschreiben, an der sie teilnehmen will. Ich könnte teilnehmen, weiß aber noch nicht, ob ich überhaupt teilnehmen möchte oder ob ich mir einfach Zeit für mich nehme. Der Veranstaltungsort bietet aber relativ viel Freiraum, da werde ich auch nochmal drauf eingehen, wo das dann ist. Andere Dinge zu tun, also für mich, ohne Teil der Gemeinschaft zu sein, aber dennoch nicht von dieser Gemeinschaft ausgegrenzt zu werden. So, und weil die Reise halt dorthin gut 1400, 1500 Kilometer lang ist, haben wir uns gedacht, Ja, machen da einen kleinen Roadtrip draus. Und diesen Roadtrip haben wir halt am Dienstag letzter Woche begonnen. Jetzt könnte jeder sagen, boah, warum machst du da nicht jeden Tag einen Podcast und. Ja, Freunde, zum einen, weil wir in der Schweiz waren und ich kein Datenvolumen hatte. Punkt. Und es dann schon schwierig wurde, einen halbwegs ruhigen Platz zu finden, um was aufzusprechen. Punkt. Dann war ich nicht allein im Bus. Punkt. Was es dann noch schwieriger machte, ohne ja gestört zu werden oder vielleicht einmal einen schlauen Spruch von links zu bekommen, zu arbeiten. Ausrufezeichen. Weil ich mag es einfach nicht irgendwie, wenn mir jemand sagt, mach's doch so oder so. Ja, es mag ja richtig sein, aber es bin halt nicht ich. Ich mach's halt, wie ich es denke. Oder was mir gerade so auf der Zunge liegt oder wie ich das machen möchte. Okay. Das aber nur, auch wieder nur am Rande. Fakt ist, wir sind dann losgefahren am Dienstag und haben uns immer so kleine Etappen genommen. Da wollten wir noch bei einer Freundin meiner Freundin vorbeifahren in Weilheim, das ist, was wir gemacht haben, und haben dort zwei Übernachtungen genossen und eine schöne Zeit. Und als es dann darum ging, weiterzufahren, also zwei Tage später, dann ist es halt spät geworden. Es war nicht um 10 oder um 9 Uhr früh, dass wir losgefahren wären, nee. War 13 Uhr oder ein bisschen später. Boah, bei 30 Grad und mehr. Boah. Und es sollte Bern werden an dem Tag. Weilheim to Bern. Es sind einige Kilometer. Ich glaube, das wären 4,5 oder 5 Stunden geworden. Irgend sowas. Ist gar nicht mehr im Kopf. Weshalb wir uns dann gedacht haben, nee, wir machen Luzern. Luzern ist in 4 Stunden zu schaffen. 3 bis 4 Stunden. Und ist bei der Hitze eigentlich ausreichend. Also sind wir nach Luzern gefahren. Luzern wollten wir wollten wir uns dann einen Campingplatz nehmen, der direkt in der Stadt oder nahe der Stadt ist, von wo aus die Stadt auch leicht zu erreichen ist. Das ist der Campingplatz Lido Luzern und in der Lido-Straße sogar, glaube ich, und hat einen Strand gegenüber am Vierwaldstätter See in Luzern. Und da konnten wir aber nicht buchen. Also waren wir ein bisschen im Zeitdruck. Was heißt Zeitdruck? Es war schon ein bisschen stressig dann runter von der Autobahn, der Schweizer Autobahn. Da fährt man ja relativ entspannt, aber dann runter von der Autobahn in den Feierabendverkehr kommen bei gefühlt 60 Grad im Auto. Ich wollte schon Schluss machen oder abschalten wie der Powerback. Konnte ich aber nicht. War ja wichtig zu fahren. Hab dann auch noch eine rote Ampel übersehen. Hoffen wir mal, dass da nichts kommt. Wenn was kommt, dann wird es wohl teuer. Und sind dann da hingefahren, weil man, wie gesagt, nicht buchen konnte. Du kannst am Campingplatz Lido erst ab 5 Tage reservieren. Alles andere läuft, wer zuerst kommt, mal zuerst. Fakt ist, wir sind da angekommen, 18.30 Uhr und alle Plätze waren besetzt. Also wohin? Dann war die Dame in der Rezeption schon gewappnet. Die hat einen Zettel, den sie dann weitergibt und sagt, rufen Sie die Nummer da oben an. Da waren noch Plätze frei, weil sie hat da schon ein paar hingeschickt. Ein paar, das wir dann später wirklich getroffen haben, die haben dann neben uns gestanden am selben Campingplatz. Sie hat gesagt, wir sollen dorthin fahren, dort übernachten, morgen wiederkommen, weil am Tag ca. 30 Plätze immer wieder frei werden. Aber wer zuerst kommt, mal zuerst, und der bekommt halt den Platz. Und ab 10 Uhr kann man einchecken. Sprich, wir haben den Ausweichplatz, das ist der Erlebnisbauernhof Gerbe. Und den verlinke ich dann auch mal im Text bzw. im Reisebericht auf dem Blog. Und der hatte wirklich noch Plätze frei, wollte aber um 19 Uhr seine Reze schließen. Rezeption 19 Uhr Schluss, wir 18.30 Uhr. Mit Telefonieren war es wahrscheinlich schon 18.35 Uhr. Und brauchten dort laut Navi noch 20 Minuten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Das haben wir gemacht und waren um 18.55 Uhr an der Rezeption und da musste das junge Mädel noch ein bisschen länger arbeiten. Das war halt ein Fakt. Es war viel los und wie gesagt, die anderen, die ebenfalls unten abgeblitzt sind am Lido, die haben wir dort getroffen. Die wollten dann auch am nächsten Tag, weil sie wegen länger in Luzern bleiben wollten, die haben wir da dann auch wieder getroffen und haben dann praktisch ein paar Tage gemeinsam dort verbracht und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Fakt ist, der Stellplatz für diese eine Nacht war grundsätzlich mal nicht schlecht. Es war ein Bauernhof mit Tieren außenrum, mit Glocken, die nachts läuten, die an Ziegen hängen, Kühen, Hühnern. Da läuft so ziemlich alles rum. Ist für Kinder eigentlich gar nicht schlecht. Und der Waschraum bzw. die Sanitäranlagen befinden sich auch in einer alten Stallung. Aber alles sehr sauber, weil zwar Familie mit Kindern, möchte man immer meinen, ja, die Kinder verschmutzen doch die Toiletten auch, weil sie unbeaufsichtigt sind. Sind sie eben nicht, weil die Eltern da mitgehen müssen. Das ist zur Platzordnung dort. Und um 23 Uhr war dann Ruhe, obwohl viel Jugendliche zum Feiern dort waren. Es waren auch viel Biker unterwegs, also große Gruppen, wo man gemeint hätte, die machen Lärm, aber die haben dann Lärm nur noch nachts im Zelt gemacht, also sprich Schnarchen oder andere Dinge. Aber da hat jeder so seine eigenen Bilder jetzt im Kopf. Ne? Nach dieser Nacht sind wir dann sehr früh aufgestanden, sind runter zum Lido und haben da wirklich um 10 Uhr oder war es ein bisschen später einen Platz bekommen und unsere Tickets. Und du bekommst bei diesem Lido, und das ist so super gewesen, eine Luzernkarte mit. Und diese Luzernkarte ermöglicht dir ganz viele Sachen, ganz viele Dinge. Du bekommst fast überall Rabatt. Bei allem, was du tust, sind immer mal 10 oder gar mehr Prozent möglich. Und die sollte man auch nutzen. Bei allem, was man tut, immer danach fragen, ob es auf die Luzernkart Rabatt gibt und die Luzernkart vorzeigen. Der Campingplatz gibt dir diese Luzernkart aus für die Zeit, die du am Platz bist und den Tag deiner Abreise. Das heißt also, viel Wert für das, was man dort am Platz zahlt. Gleich noch einschieben möchte ich, die Campingplätze in der Schweiz sind nicht günstig. Für Schweizer Verhältnisse vielleicht schon, aber nicht für unsere Verhältnisse. Merkt man vor allem, wenn man dann weiterreist nach Frankreich oder Italien, da wird es dann gleich viel, viel günstiger. Und man denkt, oh Gott, man bucht sich gleich zweimal die Nacht ein, weil man es sich leisten kann. Also da sollte man sich nicht wundern, das kostet einfach. Auch die Museen sind relativ teuer, auch wenn sie viel bieten. Nichtsdestotrotz diese Luzernkart bei der Bezahlung einfach immer mit vorzeigen und nach Rabatten fragen, die es dann meistens gibt. Wir hatten sowas, denn wir waren durch Zufall bei der Tourist Information, wenn wir einfach mal so ein bisschen gucken wollten, ob wir da Infos kriegen, Kartenmaterial und so, und fragten uns ständig, was ist denn diese goldene Pilatus-Runde. Und da wurden wir aufgeklärt, dass es sich da um einen Ausflug handelt, den man mit einem Schiff, mit einer Zahnradbahn und mit einer Seilbahn, einer Gondel macht, die praktisch um diesen Hausberg Pilatus führt. Und bei schönem Wetter hat man tolle Aussichten, schönes Erlebnis und kommt da auf gut über 2000 Meter hoch. Und das haben wir uns überlegt, indem wir in die nahegelegene Bibliothek Luzern gegangen sind, die an einem Park liegt. Und in dieser Bibliothek kann man nicht nur Bücher lesen, also innen drin wirklich gute Bibliothek, sondern auch einen relativ guten Kaffee trinken. Also der war nicht schlecht. Und dieses Café hat wohl ein bisschen einen sozialen Hintergrund, beziehungsweise wird dort wohl mit Menschen mit Benachteiligung oder kann man auch Behinderung sagen, also ich will da niemandem zu nahe treten, gearbeitet. So ein Inklusionsprojekt, würde ich sagen. Also so hat es sich zumindest angefühlt, wie ich reingegangen bin. Das hat sich dann auch bestätigt, nachdem man da ein bisschen gelesen hat und ein mit den Menschen geredet hat. Und das wollte ich in dem Sinne auch unterstützen, aber Kleinigkeit gegessen. Es war lecker, es war vom Preis her günstig und ist zu empfehlen. Auf jeden Fall, dort haben wir uns das dann überlegt und haben kurz drauf mit der Luzernkarte und entsprechenden Prozenten zwei Tickets für den nächsten Tag gebucht, um praktisch diese goldene Pilatus-Runde zu machen. Die haben wir auch gemacht. Um 9.38 Uhr ging es los mit der Schifffahrt über den Vierwaldstätter See und Dadurch, dass wir nicht weit zur Bushaltestelle hatten, das sind 5 Minuten vom Campingplatz Lido und dann 8 Minuten in die Stadt brauchen, war das ruckzuck erledigt. Wir waren dann so früh drin am Hafen, am Kai, dass wir uns noch einen Kaffee oder ich mir noch einen Kaffee ziehen konnte, direkt dort am Wasser. Der war jetzt so semi-gut, war der paar Becher recht klein, aber auch trinkbar. Und dann sind wir um 9.38 Uhr eben mit diesem, Schiff, das ist kein Dampfschiff, aber mit diesem Ausflugsschiff und gefühlt weiteren 100 Leuten über den Vierwaldstädter See nach Alpbachstadt gefahren. Da muss ich jetzt wieder nachschauen, weil ich mir so Zeug ja immer nicht merken kann. Alpnachstadt heißt der Ort am Ende des Sees. Also wir sind da über den See gefahren mit vielen Haltestellen, tollen Ausblicken auf die Seeufer, die Häuser, die Restaurationen und Hotels und so. War toll, war ganz toll. Also die sind gesegnet mit Natur und Landschaft. Also herrlich, einfach nur herrlich. Alpnachstadt sind wir dann ausgestiegen, rüber zur Zahnradbahn. Wir hatten eine Sitzplatzreservierung. Diese Sitzplatzreservierung ermöglichte uns den sofortigen Zugang zur Bahn. Aber ich habe jetzt keinen einzelnen Sitz bekommen. Irgendwie Sitz Nummer 8 am Fenster, das ging nicht, sondern ich musste dann einen freien Sitz nehmen. Und ich hatte das Glück, in der Mitte zu sitzen. In der Mitte, mitten in der Mitte. Ich konnte weder vor noch zurück was sehen, weder links ein bisschen was, noch rechts auch nur ein bisschen was. Also das war jetzt nicht so das Highlight. Und beim Kauf unseres Tickets war diese Zahnradbahn auf dem Pilatushoch von Alpnachstadt noch die steilste Zahnradbahn Europas. Ja, ich war da verwundert, aber kurz nach dem Einsteigen war es dann, laut Schaffner, die steilste Zahnradbahn der Welt. Tja, und wer hat sie erfunden? Die Schweizer. War aber trotzdem schön, war ein tolles Erlebnis, weil es wirklich steil rauf geht. Ich glaube, fast 48% oder 46% da an einem steilen Stück. Und es ist relativ langsam, also man kann da schon ein bisschen was sehen, so ist es nicht. Fakt ist, dass wir dann kurze Zeit später, also um 11.05 Uhr haben wir die Zahnradbahn erwischt, oben waren am Berg und haben uns dann draußen hingesetzt, um Mittagstisch zu machen. Was auch toll war, mit sehr vielen Ausblicken, man kann da die einzelnen Gipfel noch erklimmen, das sind Treppen und Geländer, also das ist für jemanden, der jetzt nicht unbedingt 500 oder 600 Höhenmeter machen will, um auf den Gipfel zu kommen, eine einfache Geschichte, um das zu schaffen. Das haben wir gemacht. War gut, wir waren nicht alleine, waren etliche Schweizer dabei und ja, wir haben Spaß gehabt, wir waren den ganzen Tag an der Luft, haben viel gesehen und konnten viel erleben. Gleitschirmflieger starten von dort oben, viele Wanderer, mit denen man nochmal reden kann, viele Tiere, die sich da oben bewegen, die man auch anschauen kann. Ist eigentlich wirklich ganz klasse, wirklich super. Eigentlich nur so zu empfehlen für Menschen, die wirklich sagen, sie wollen jetzt keine 10 Stunden zu Fuß unterwegs sein und trotzdem sowas mal sehen. Und da oben ist auch ein Hotel, also ein Zeitzeuge, möchte ich immer meinen, und dokumentiert eigentlich auch die frühe Entwicklung des Tourismus in der Schweiz. Denn diese Zahnradbahn, die ist schon älter, die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Danach ging es dann weiter mit einer einzelnen Gondel hoch über dem Pilatus, beziehungsweise nicht über den Pilatus, aber über Grund. Da war kein Zwischenpfeiler mehr, es war einziges Seil, das runter zur Mittelstation geführt hat, des Pilatus. Auch nochmal mit sehr schönen Ausblicken auf den Vierwaldstädter See. Und dort unten angekommen, gab es dann noch einmal so eine Freizeitlandschaft, einen Klettergarten, wo ganz viele Kinder allein unterwegs waren, was ich fantastisch fand und was einfach zeigt, wenn man den Leuten Verantwortung gibt, auch den Kindern, und ihnen zeigt, wie es geht, dass das funktioniert. Also da war wirklich keiner dabei. Die haben das alles selbst gemacht und es war hoch. Es war wirklich hoch. Und ja, da ist dann auch Sommerrodelbahn noch dort oben. Was noch? Biergarten, lauter solche Sachen. Und von dort ab kann man auch runterlaufen. Dann, wenn man möchte, ist dann viel leichter, wenn man schon etliches an Weg geschafft hat, weil es dann immer so alpin ist. Und ja, kommt dann irgendwann einmal zu einer weiteren Station. Wir haben dann die Seilbahn benutzt. Das sind dann kleinere Kabinenbahnen, in die man einsteigt. Da kommt man noch einmal zu einer Zwischenstation, also von der Mittelstation zu einer Zwischenstation und von dort ab dann wieder runter nach Luzern oder im Vorort von Luzern. Dort nimmt man den Bus und kommt wieder zurück in die Stadt. Der Bus braucht dann auch bloß ein paar Minuten. Ja, es war heiß. Das ist das Einzige, was ein bisschen stressig war. Und wir waren dann ziemlich froh, wie wir wieder zurück waren auf dem Campingplatz. Und ja, die anderen Tage, letzten Endes haben wir einige Tage dort gemacht. Ich werde vielleicht in der nächsten Aufnahme, im nächsten Podcast, wenn es jetzt von der Reise hier noch zu erzählen gilt, einiges ansprechen. Ich werde das Thema Schweiz da jetzt wohl nicht ganz fertig machen, weil ich jetzt auch mal fertig werden will. Es ist schon spät und ich möchte ins Bett. Ich muss das Ganze ja noch veröffentlichen auch. Und habe schon eine halbe Stunde gesprochen. Wen interessiert es denn noch? Fakt ist, dass Luzern wirklich viel zu bieten hat und dass dass mir vieles von dem, was ich da sehen durfte, erleben durfte, wirklich gefallen hat. Es gibt zweimal die Woche am Dienstag und Dienstag und Samstag gibt es einen Wochenmarkt am Ufer der Reuss. Der Wochenmarkt ist teilweise günstiger als die Supermärkte mit regionalen Produkten. Da sollte man unbedingt hingehen. Was noch schön ist, ist die Stadtmauer. Ein Wahrzeichen Luzerns, an dem man Luzern auch erkennt. Also eben ein Wahrzeichen. Die ist begehbar. Viel Geschichte drumherum und es wird auch viel erklärt an Tafeln. Dann gibt es zwei alte Brücken über die Reuss. Zwei alte Stadtbrücken aus Holz, die auch sehr interessant sind. Eine davon wurde Opfer eines Brandes in den 90er Jahren, wurde aber wieder restauriert und aufgebaut. Und zur Mahnung sind Brückenbilder. Also in jedem Brückenteil sind so alte Bilder eingelassen, oben im Giebel. Und da sind viele verbrannt, aber zum Wahrzeichen und zur Mahnung des Brandes wurden die verbrannten Teile, verkohlten Teile wieder eingebaut oder sind verblieben. Das ist bei der zweiten Brücke, die weiter hinten ist, nicht der Fall. Da sind die Originalteile alle noch erhalten. Sollte man sich anschauen, ist wirklich interessant und schön zu sehen. Was uns dann auch noch so aufgefallen ist, ist, dass man in der Reuss, das ist der Fluss, der vom Vierwaldstätter See weggeht und ziemlich starke Strömung hat, dass man da nicht nur Strom draus gewinnt, sondern damit auch viel Spaß hat offensichtlich. Denn die Menschen steigen mit so einer Schwimmnudel oder einem Gummitier oder gar nichts weiter außer einem Sack, einem wasserdichten Sack, in dem die Klamotten, das Handy und Geld sind, in diese Reuss und lassen sich vom Wasser treiben. Und die treibt dich dann stromabwärts. Dann hast du immer wieder Möglichkeiten auszusteigen, Ausstiegsstellen. Musst auch aussteigen, weil teilweise jetzt Baustellen sind oder Wehre. Und die kannst du nicht durchschwimmen. Dann steigen die Menschen da aus und steigen danach wieder ein. Und ich habe mich erkundigt, bis zu 5 Stunden sind die unterwegs oder können sie unterwegs sein, bis sie endgültig aussteigen aus dem kalten Wasser und dann mit dem Bus oder Zug zurückfahren. Man hat ja Klamotten dabei, man kann sich abtrocknen, man hat Geld dabei, man kann sich was zu essen kaufen oder selbst was zu essen dabei. Ein paar Jungs sind mit einem Kasten Bier und ein Einhorn, keine Ahnung, so ein Schwimmteil aufs Wasser. Was zu beachten ist, das Wasser ist echt kalt. Man sollte trotzdem gut schwimmen können und auch das kalte Wasser vertragen. Also wer es nicht ganz verträgt, der soll sich vielleicht dann so ein Trocken Taucher oder so ein Nasstaucher anziehen oder so ein Surfanzug. Aber das fand ich ganz toll und man überlässt den Leuten halt wirklich die Verantwortung. Das finde ich sehr liberal, sehr freiheitsdenkend. Bei uns werden da schon wieder 20.000 Regeln aufgestellt und irgendjemand, der es überprüft, und dann zum Schluss wird sowieso verboten, weil irgendeiner abgesoffen ist, der zu blöd war. Entschuldigung. Man hat es ja immer selbst im Griff. Man geht ja rein oder geht nicht rein. Das macht man ja aus eigenem Antrieb und entscheidet es ja selbst. Das hat ja keiner jemand dazu gezwungen. Macht ja keiner. Das war auch noch ganz interessant. Dann waren wir in dem Verkehrshaus, das ist ein Verkehrsmuseum, was auch sehr interessant ist, aber da braucht man, also es ist eine Flut an Informationen, wenn man sich für solche Sachen interessiert und es gibt da so viel zu sehen. Man kann dann auch noch ins Planetarium gehen, wenn man es entsprechend zahlt. Es gibt Kinos, 3D-Kinos noch, im Planetarium werden Filme gezeigt. Es gibt viel interaktive Dinge, die man dort machen kann, mit 3D-Brillen und KI gesteuert, AI. Also das ist wirklich sehr interessant, das sollte man sich auch mal anschauen. Auch hier gibt es Prozente auf manche Karten, wenn man die Luzern-Karte vorzeigt. Ja, das war es eigentlich, was wir so die ganze Zeit dort gemacht haben und was auch äußerst wichtig ist. Und da nehmt euch so viele Flaschen mit, wie ihr könnt. Das sind die Trinkbrunnen Luzerns. Wir haben in der Innenstadt kein Wasser gekauft, wir haben ständig gezapft. Da gibt es wohl über 200 Brunnen, Trinkwasserbrunnen insgesamt in der Stadt. Und in der Innenstadt sind es einige wenige alte, die immer noch betrieben werden und die Zeitzeuge der Wasserversorgung Luzerns sind. Also die sind teilweise 600 Jahre alt oder vor 600 Jahren gebaut, geplant worden, erneuert, mal kaputt gegangen. Aber die versorgen die Stadt seit Jahrhunderten mit Wasser. Und wir haben uns da Wasser gezogen, das unwahrscheinlich lecker war. Und jetzt in Frankreich mit dem Wasser hier, das so verchlort ist, boah, war das ein richtiger Schatz, den wir jetzt langsam aufgebraucht haben. Also wir haben uns vielleicht so 10 Liter mitgenommen in Plastikflaschen und in unseren Kannen, die wir hatten. Ja, da gibt es auch nette Informationen zu über die Stadt Luzern, oder kann man da an so eine Karte oder Plan kommen mit den Brunnen. Kann die vielleicht mal abgehen und ein bisschen was zur Geschichte erfahren. Ja, und soweit so gut. Zum Schluss sagt man, zu wenig Zeit für so viel gute Dinge und man kommt wieder. Das haben wir auf jeden Fall vor oder werden wir einplanen. Es bietet halt, also die Schweiz oder auch Luzern bietet viele Möglichkeiten, Dinge kostenlos zu tun, kostenlose Erlebnisse zu haben. Für viele Dinge muss man aber auch zahlen und in der Schweiz zahlt man einfach etwas mehr oder mehr Geld als bei uns in Deutschland oder im anderen europäischen Ausland. Dem muss man sich einfach gewahr oder gewiss sein, das sollte man bedenken. Zu den Aktionen, die man kostenlos machen kann, beziehungsweise was es da gibt, werde ich im Blog, im Reisebericht einfach ein bisschen was verlinken, da müsst ihr mal ein wenig rüberseppen. Ich verlinke das irgendwie. Irgendwie findet ihr dorthin, das habt ihr ja bisher auch geschafft. Da könnt ihr mal reinschauen, könnt ihr es mal anklicken und euch die Infos für eure Reise in die Schweiz oder vielleicht durch Frankreich auf der Tour, die wir da gefahren sind, heraussuchen. Soweit, so gut. Das war's von mir. Ich mache jetzt Schluss und hau das Ding gleich online, damit ihr was von mir hören könnt. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich bis zum nächsten Mal, vielleicht schon in ein paar Tagen. Euer Michael, bleibt gesund, ideenreich und kreativ. Ciao, ciao.